SRF 1.
Halb 1, Radio SRF, ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. Unaufhaltsam, die Terrorgruppe ISIS nimmt in Irak weitere Gebiete ein. Jetzt will sich Iran einmischen. Uneinig, der Ständerat und der Nationalrat wollen Kleinstdealer unterschiedlich hart bestrafen. Unverändert, erstmals seit 7 Jahren senkt die Suva ihre Prämien nicht. Und ein Mahnmal für Anna Göldi, die letzte Hexe der Schweiz.
Die Hexenverfolgung sollte doch immer wieder eine Mahnung sein, wie schnell auch geregelte Gerichtsverfahren können zu Unrecht führen können und wie schnell Gesellschaften durch Ausgrenzung Opfer produzieren in einem Ausmass, wo jedes Mass verloren geht.
Zu Gast im Tagesgespräch um 1 ist die Historikerin Susanna Burkhardt. Im Studio sind Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Im Osten Iraks bringt die dschihadistische Organisation ISIS weitere Gebiete unter ihre Kontrolle. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, nahmen die Dschihadisten die Ortschaften Chalula und Sadia ein, rund 100 Kilometer nordöstlich von Bagdad. Auch im Westen Iraks gab es gemäß Berichten Kämpfe zwischen irakischen Regierungstruppen und ISIS. Der Vormarsch der islamistischen Kämpfer im Irak treibt den Ölpreis in die Höhe. Ein Barrel der Sorte Brent kostete am frühen Morgen gegen $114. Das ist ein 9-Monats-Hoch. Gibt es nach einer Schönheitsoperation Komplikationen, muss die Krankenkasse wie bisher weitere Behandlungen bezahlen. Der Ständerat hat einen Vorstoß aus dem Nationalrat abgelehnt, der eine Änderung verlangte. Wer rauche, trinke oder zu viel esse, müsse bei einer Erkrankung auch nicht für die Behandlungskosten aufkommen, so die Mehrheit der Ratsmitglieder. Der Ständerat hat sich mit seinem Nein gegen die Einführung des Verschuldungsprinzips gestellt und damit ist der Vorstoß vom Tisch. Der Ständerat will Kleindealer nicht härter bestrafen. Er lehnte eine Motion aus dem Nationalrat ab, damit ist auch dieser Vorstoß vom Tisch. Er verlangte, dass sämtliche Formen von Drogenhandel mit mindestens 3 Monaten Haft geahndet werden. Die Behörden haben das Motorrad eines Rasers beschlagnahmt. Zu Recht, urteilt jetzt das Bundesgericht. Der Mann war mit dem Motorrad 150 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 80 gefahren. Diese schwere Verletzung einer Verkehrsregel reiche aus, um den TÜV als Tatwaffe zu beschlagnahmen, urteilten die Bundesrichter unter Anwendung des Gesetzes via Sicura. Es seien dazu keine weiteren Tatbestände nötig, wie beispielsweise Trunkenheit oder ein Unfall. Nachdem der Neuenburger SVP-Staatsrat Yvan Perret erneut krankheitsbedingt ausfällt, hat sich die Kantonsregierung zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen. Sie drückte in einer Mitteilung ihr Mitgefühl für Perret aus. Wann er in die Regierung zurückkehren wird, wurde nicht bekannt gegeben. Die verbleibenden 4 Staatsräte haben Perrins Aufgaben auf ihre Departemente verteilt. Sie versicherten, es sei gewährleistet, dass alle Institutionen funktionieren würden. Yvan Perret muss sich erneut im Spital behandeln lassen, wegen Erschöpfung. Er hatte erst Ende April sein Amt wieder aufgenommen, nachdem er sich von einem Burnout erholt hatte. Und auch schon 2010 hatte er ein Burnout erlitten. Der Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen Stadler Rail konnte im letzten Jahr wieder mehr Aufträge verbuchen. Insgesamt gingen Aufträge in der Höhe von 2,6 Milliarden Franken ein, wie Stadler Rail mitteilt. 2012 hatte das Unternehmen noch einen Einbruch erlitten mit nur 720 Millionen Franken. Trotzdem seien die Werke noch ungenügend ausgelastet, hieß es weiter. Stadler Rail setzt nun auf den Auftrag der SBB für die Gotthard-Nia-Züge. Der Unfallversicherer Suva kündigt für 2015 stabile Prämien an. Zuletzt waren die Suva-Prämien 7-mal in Folge gesenkt worden. Unverändert bleiben die Prämien allerdings nur für 3/4 der Versicherten. Beim restlichen Viertel seien Prämienanpassungen nach unten oder auch nach oben möglich, erklärt die Suva. Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat sämtliche Patente seiner Technologie freigegeben. Das Unternehmen wolle damit die Verbreitung von Elektroautos fördern, begründete der Chef von Tesla den ungewöhnlichen Schritt. Große Autofirmen würden immer noch sehr wenig eigene Elektroautos entwickeln. Das solle sich mit der Freigabe der Patente ändern. Ukrainische Regierungstruppen haben offenbar die pro-russischen Separatisten aus dem Zentrum der Großstadt Mariupol vertrieben. Das gibt die Regierung bekannt. Die Truppen seien mit Granatwerfern und gepanzerten Fahrzeugen in Mariupol vorgerückt. Sie hätten zahlreiche Scharfschützen unschädlich gemacht und Straßensperren aufgehoben. Mindestens 5 Separatisten seien getötet worden, erklärte die ukrainische Regierung weiter. Die Militärführung in Thailand hat einen Zeitplan für eine stufenweise Machtübergabe vorgestellt, erstmals nach dem Putsch vor 3 Wochen. Armeechef Chan Ocha sagte, eine Übergangsregierung solle es bis spätestens September geben. Bis dahin werde eine neue Verfassung geschrieben. Gleichzeitig teilte der Armeechef mit, allgemeine Wahlen könnten frühestens in einem Jahr stattfinden. Das Militär hatte am 22. Mai die Regierung von Yingluck Shinawat gestürzt. Das Wetter. Am Nachmittag entstehen vor allem in den Bergen und im Süden Schauer und Gewitter. Morgen nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu, gebietsweise regnet es auch. Im Süden werden morgens nochmals 28 Grad erreicht, im Norden gibt es noch 23 Grad.
«12.37 Uhr, so geht es im Rendezvous weiter. Der Ständerat korrigiert Entscheide des Nationalrats. Bei Ausländerfragen oder in Sachen Kriminalität ist das die Regel. Der Skandal um den Walliser Winzer Dominik Schiro sorgt im Wallis für Aufregung, gelinde gesagt. Und Kroatiens Fußballtrainer ärgert sich.
Also ich bin nie einer, der die Schuld beim Schiedsrichter sucht, aber er hatte heute den Elfmeter, das ist für mich eine Farce.
Der umstrittene Pfiff im Auftaktspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Zuerst aber zum Konflikt in Irak. Wer kann die Extremistengruppe ISIS stoppen? Diese Frage beschäftigt die Weltgemeinschaft, denn die Terroristen marschieren fast ungehindert Richtung Bagdad. Jetzt will sich offenbar Iran einschalten und der irakischen Regierung zu Hilfe kommen. Der ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten ist derzeit in Teheran. Ich habe ihn gefragt, wie nimmt man dort den Vormarsch der ISIS-Kämpfer wahr?
Ja, er wird mit sehr, sehr viel Besorgnis wahrgenommen. Das ist etwas, was in Teheran überhaupt nicht gelitten ist, überhaupt nicht gern gesehen wird. Weil es handelt sich hier um eine sunnitisch-terroristische Gruppierung, die durchaus auch dem Iran sehr viel Ungemach bereiten kann.
Wie will Iran die irakische Regierung denn konkret unterstützen?
Das ist natürlich im Moment alles noch eine Frage, die hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Aber es gibt natürlich schon internationale Muster, die als Vorbild gelten könnten. Nehmen wir jetzt beispielsweise die Unterstützung Irans für den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Da sagt der Iran, wir helfen mit Beratern. Also in der Regel sind das dann Militärberater und in aller Regel sind das dann auch eben Leute von den Revolutionsgarden. Und wenn ich sage Berater, dann kann das also durchaus so sein, dass das Leute sind, die vor Ort über Karten gebeugt stehen und gute Ratschläge erteilen. Aber es kann auch durchaus ganz praktisch zur Sache gehen, dass man zum Beispiel einem Soldaten erklärt, wie man Artilleriegeschütz bedient oder eine Waffe führt. Und im Falle Syriens ist es eindeutig so, dass der Iran da aktive Kämpfer hingeschickt hat. So etwas Ähnliches könnte eben auch im Falle Irak eingesetzt werden.
Und welche Interessen verfolgt Iran mit seinem Engagement?
Naja, zunächst einmal ist der Iran natürlich sehr daran interessiert, dass der Irak in der jetzigen Verfassung, also mit diesem Präsidenten Nouri el-Maliki, der ja Teheran sehr nahe steht, erhalten bleibt. Dass der Irak nicht zerstückelt wird in einen winzigen kurdischen Norden und dann in einen mehr oder weniger salafistisch-sunnitischen Mittelteil und in einen eben schiitischen Süden. Der Iran ist wirklich daran interessiert, dass der Irak als Ganzes erhalten bleibt, eben mit dieser schiitisch dominierten Regierung. Und die Verbindungen zu Nouri el-Maliki sind auch sehr, sehr eng.
Könnte Iran die ISIS-Truppen stoppen?
Das würde natürlich erfordern, dass der Iran da sehr offen reingeht. Und das hat der Iran nicht vor. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Iran sich in dieser Sache durchaus mit anderen Staaten abspricht. Also ganz konkret war vor wenigen Tagen erst Hassan Rouhani in der Türkei. Und es wurden sehr viele Abkommen unterschrieben. Und eines dieser Abkommen war auch die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Ich kann mir also vorstellen, dass Ankara und Teheran hier schon Tuchfühlung aufgenommen haben. Des Weiteren kann ich mir durchaus vorstellen, dass Teheran auch willens und bereit ist, darüber mit den Amerikanern zu reden. Denn den Amerikanern kann es überhaupt nicht recht sein, was gerade geschieht im Irak, dass nämlich eine solche terroristische Gruppierung einen großen Teil des Landes einfach aufrollt und übernimmt.
Heißt das, Reinhard Baumgarten, es könnte durch den Irak-Konflikt durchaus zu einer Annäherung kommen zwischen den USA und Iran? Die beiden sind sich ja nicht nur gut Freund, sie streiten um das iranische Atomprogramm.
Also es könnte die Fortsetzung einer Annäherung sein. Wir erleben diese Annäherung ja seit dem Amtsantritt von Hassan Rouhani als Präsident. Und wir haben gerade Anfang dieser Woche die ersten wirklich ernsthaften bilateralen Gespräche beider Staaten miteinander seit 35 Jahren erlebt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eben zu einer Zusammenarbeit kommen könnte, um diese ISIS-Terroristen zu stoppen.
Das die Einschätzungen von ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten in Teheran. Wer nur eine kleine Menge Drogen dealt, soll trotzdem mindestens eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten erhalten. So wollte es der Nationalrat. Doch der Ständerat hat die Forderung heute abgeschmettert. Nicht ganz überraschend. Denn der Ständerat bremst den Nationalrat bei Kriminalitäts- oder Ausländerthemen regelmäßig aus und sorgt damit zwischendurch für rote Köpfe. Dominik Meyer über die Mechanik im Bundeshaus.
Heute die Mindeststrafe von 3 Monaten für Dealer. Der Ständerat kippt die Forderung des Nationalrats diskussionslos.
Ainsi décidé, la motion est liquidée.
Liquidé, erledigt, sagt der Ständeratsvizepräsident. Gleich tönte es letztes Jahr, als der Nationalrat ein nationales Vermummungsverbot verlangte.
La mozione è dunque liquidata.
Liquidata, vom Tisch. Vorsorgliche DNA-Tests bei Asylsuchenden oder Ausschaffungszüge nach Italien ebenfalls abgelehnt. Der Ständerat blockt Forderungen nach Härte, nach Durchgreifen fast routinemäßig ab. Liquidata. Das frustriert Nationalräte wie den SVP-Vizepräsidenten Luzi Stamm.
Ich ärgere mich maßlos über die Ständeräte, die punkto Sicherheit nicht energisch durchgreifen.
Umgekehrt ärgern sich auch die Ständeräte über die Nationalräte. Diese würden viel Leerlauf produzieren, sagt FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Was etwas ärgerlich ist, ist, dass eben damit sehr viel Zeit konsumiert wird, die wir eigentlich brauchen würden für wichtige Gesetzesarbeit.
Jeder Vorstoß müsse aufwendig vorberaten werden in den Kommissionen, obwohl die meisten Vorstöße am Schluss chancenlos seien. Keller-Sutter war früher St. Gallers Sicherheitsdirektorin und gilt als Frau der harten Linie. Doch viele Forderungen des Nationalrats, sagt sie, seien schlicht zu wenig durchdacht.
Beispielsweise hatten wir ja die Ausschreitungen in der Stadt Bern. Es wurde dann ein nationales Vermummungsverbot gefordert, obwohl der Kanton Bern bereits ein Vermummungsverbot hat. Hier wird der mangelnder Vollzug überdeckt mit der Forderung nach weiteren Gesetzen.
Im Zweifelsfall nein. Der Ständerat stimmt in Sicherheits- und Ausländerfragen gemäßigt. Das hat mehrere Gründe. Bei den letzten Wahlen ist der Ständerat etwas nach links gerückt. Wichtig aber ist der zweite Grund. Ständeratswahlen sind Mehrheitswahlen. Kandidaten benötigen ein absolutes Mehr und da haben eingemittete Politiker die besten Chancen. Der Bündner Altregierungsrat Stefan Engler von der CVP etwa ist ein typischer Ständerat, hörbar.
Der Nationalrat ist die Volkskammer. Er hat auch die Aufgabe, dort, wo sich weite Teile der Bevölkerung empören, das auch zum Thema zu machen. Es ist dann im Ständerat zu beurteilen, ob es sich nur um eine Bewirtschaftung einer Empörung handelt oder um ein wirkliches Problem, das man als Gesetzgeber anzugehen hat.
Und so entsteht das typische Muster. Der Nationalrat prescht vor in Ausländer- und Kriminalitätsfragen. Der Ständerat pfeift ihn zurück. Das treffe aber nicht immer zu, entgegnet CVP-Nationalrat Gerhard Pfister. Bei der Einbürgerung etwa habe der Nationalrat gestern den Ständerat auf eine strengere Position gezwungen.
Also es ist nicht immer so, dass wir dauernd verlieren und der Ständerat sich dauernd durchsetzt,
sagt Pfister und sagt dann bemerkenswert offen, manchmal sei es aber auch gut, dass der Ständerat korrigiere. Auch er sage manchmal Ja zu Vorstößen, die nicht über alle Zweifel erhaben seien.
Es gibt Situationen, wo wir Vorstöße in Serie entscheiden, ohne darüber wirklich debattiert zu haben. Und da ist es schon so, dass sich alle Fraktionen im Nationalrat etwas nach der Herkunft des Motionärs richten, ob er links oder rechts kommt oder aus der eigenen Partei. In solchen Fällen bin ich froh, wenn der Ständerat sich darüber beugt und dann anders entscheidet.
Selbst SVP-Vize Luzi Stamm, er, der eingangs gesagt hat,
ich ärgere mich maßlos über die Ständeräte.
Selbst der sagt, es sei richtig so, wie es laufe.
Am heutigen System sollte man überhaupt nichts ändern, weil man kann nicht so Politik betreiben. 2014 aus einem Stimmungshoch hinaus ändert man alles. In 2021 ändert man es zurück. Diese Schnellschüsse werden durch das schweizerische System verunmöglicht. Das ist enorm positiv.
Im schweizerischen System bremst der Ständerat.
Damit ist dieses Geschäft erledigt.
Und manchen Gebremsten kommt das gar nicht so ungelegen.
Der Bericht von Dominik Meyer. Die Regierung denkt, das Parlament lenkt. Auf diese Kurzformel lässt sich die heutige Aufgabenteilung zwischen Exekutive und Legislative zusammenfassen. Jetzt will das Parlament mehr und vor allem längerfristig mitdenken. Deshalb wird der Nationalrat der Verwaltung ein neues Führungsmodell verpassen. Es gab eine morgenfüllende Debatte und eine Kürzelschlacht über eine moderne Form von New Public Management.
Bisher als WUF, WIF, NIF bekannt.
NMG, GMEB, PITF, FLAG, IAFP, KESACO.
Neues Führungsmodell des Bundes oder kurz NFB heißt das neue Zauberwort. Dabei geht es um sehr Konkretes, um die Macht des Parlaments und die Freiheiten der Regierung und Verwaltung, um Geld und Einfluss. Geraldine Eicher.
Auch für das Parlament soll künftig das Credo gelten.
Gouverner, c'est prévoir,
sagt Alois Gmür von der CVP. Das Parlament soll nicht mehr nur alljährlich von Budget zu Budget hüpfen, sondern seinen Blick stärker auf das Morgen und Übermorgen richten. Es soll strategischer denken und lenken. Die Verwaltung ihrerseits soll die ihr gesetzten Ziele verfolgen, dabei aber mehr Freiheiten genießen. Sie kann Geld dort und so einsetzen, wie sie es für richtig erachtet und auch Reserven anhäufen. Nichts davon hält Thomas Eschi von der SVP.
Wir haben hier große Befürchtungen, dass in Zukunft die Verwaltung noch mächtiger wird und das Parlament noch schwächer wird.
Das passiere, weil künftig nicht mehr Punkt für Punkt, sondern generell über Globalbudgets entschieden werde. Urs Gasche von der BDP widerspricht. Die Verwaltung verliere an Einfluss. Gasche hat in der bernischen Regierung so ein Führungsmodell umsetzen müssen.
Ich war als Finanzdirektor mächtiger, aber nicht im Verhältnis zum Parlament, sondern im Verhältnis zur Verwaltung.
Selbst wenn die Verwaltung mehr und selbstständiger entscheiden könne, sie könne das eben nur im Rahmen des Budgets und der Zielvorgaben tun. Wenn das Parlament weniger auf Details fokussierte Schmürzeli-Politik mache und mehr mit politischer Weitsicht steuern könne, dann erhöhe das sogar den Einfluss des Parlaments, findet die Ratsmehrheit. Das bringe viel, sagt der Solothurner Nationalrat Kurt Fluri von den FDP-Liberalen. Er hat es in seinem Kanton im Parlament erlebt.
Wenn man Politik versteht als Steuerung und als Festlegung der strategischen Leitplanken, dann wird dieses System einen Gewinn bringen. Heute diskutieren wir im Rahmen des Budgets oft über relativ unbedeutende, eher symbolische Beträge. Und man würde sich besser konzentrieren auf die grossen Linien. Und das ist eher möglich mit dem neuen Modell.
Der Nationalrat hat dem Parlament heute zusätzliche Macht eingebaut. Neu soll es dem Bundesrat rasch Änderungsaufträge erteilen können. Dennoch fürchtet die SVP, dass nicht wie erhofft Geld effizienter eingesetzt wird, sondern mehr Geld ausgegeben wird.
Jedes Amt kann in Zukunft nicht gebrauchte Gelder in ein eigenes Kästchen stecken und kann so über die Jahre Geld anhäufen. Wir befürchten auch, dass man so zu viel budgetiert, damit man eben dieses Kästchen dann alimentieren kann. Und das lehnen wir strikt ab.
Im Gegenteil, die Verwaltung werde dazu angehalten, ihr Geld gezielter und wirtschaftlicher einzusetzen, erwidert Kurt Fluri.
Man verhindert eher das Aufbrauchen von Krediten innerhalb des Kreditjahres. Also das berühmte Dezemberfieber ist weniger attraktiv und man denkt eher über die Jahreswende hinweg und das ist positiv.
Die Chefs in der Verwaltung sollen mehr führen und unternehmerischer denken, aber ohne den Staat zur Unternehmung zu machen. Eine Herausforderung. Und auch die Politik ist gefordert. Sie muss weitsichtiger agieren, stärker kontrollieren und wo nötig korrigieren. Anspruchsvoller wird es auch für den Bundesrat, wenn das Parlament mitlenkt und Ziele beeinflusst. Alles in allem, die Umsetzung des neuen Führungsmodells wird zu einer Herkulesaufgabe.
Zehn Minuten vor eins. Ein Prämienanstieg bei den Krankenkassen, das jährliche Ritual. Nicht so bei der Schweizer Unfallversicherung SUVA. In den letzten 7 Jahren hat die SUVA ihre Prämien regelmäßig gesenkt. Die Arbeitgeber haben so laut SUVA 4 Milliarden Franken an Beiträgen gespart. Doch jetzt ist Schluss. Erstmals verharren die Prämien auf dem aktuellen Stand. Warum und droht gar bald ein Prämienschub? Klaus Ammann berichtet.
Ein Sturz vom Baugerüst, ein Schnitt mit dem Metzgermesser, ein Stolperer auf dem Sprungbrett, über 50 Unfälle pro Stunde, registriert die SUVA. Tendenz ungefähr gleichbleibend. Gleich bleiben dieses Jahr auch die Prämien, die die Arbeitgeber an die SUVA zahlen. SUVA-Chef Ulrich Fricker.
Im Durchschnitt zahlt ein Betrieb heute 25% weniger Prämien als noch vor 7 Jahren. Und irgendeinmal sind wir dort, wo eben das Risikogeschehen bezahlt werden muss. Und das ist jetzt der Fall.
Die Bedingungen für Invalidenrenten sind in den letzten Jahren verschärft. Die Renten gekürzt und die Bezüger schneller wieder ins Arbeitsleben integriert worden. 2003 registrierte die SUVA über 3000 neue IV-Rentner. 10 Jahre später waren es halb so viele. Doch nun scheint die Zitrone ausgepresst. Die Zahl der neuen IV-Rentner ist im letzten Jahr erstmals wieder gestiegen, um über 12%. Eine Trendwende?
Ob es eine Trendwende ist oder ob wir auf tiefem Niveau stagnieren, das ist noch nicht ganz abzusehen. Insgesamt, wenn man die Rechnung anschaut, sind die Gesamtkosten für die Renten nicht gross gestiegen. Im Gesamteffekt ist das für die SUVA absolut verkraftbar.
Doch die Renten sind nur das eine. Die SUVA bezahlt bei Unfällen auch die Heilungskosten und diese schenken immer mehr ein. Hier will die SUVA genau hinschauen und die Kostensteigerungen unter Kontrolle bringen. Höhere Heilkosten und wieder mehr Neurentner. Steigen also die SUVA-Prämien bald wieder? SUVA-Chef Fricker kann nichts versprechen.
Unser Ziel ist ganz klar, dass sie nicht steigen. Wir sind in einer finanziellen Situation, wo wir auch entsprechende Reserven aufgebaut haben, um einen konjunkturellen Einbruch zu überleben, ohne die Prämien wieder erhöhen zu müssen im dümmsten Moment.
Dazu muss die SUVA vor allem die Heilkosten tatsächlich in den Griff kriegen. Eine Aufgabe, an der sich die Krankenkassen seit Jahren die Zähne ausbeißen. Und noch so dicke Finanzposter sind schnell aufgebraucht, wenn die Konjunktur einbricht. Die beste Lösung bleibt aufpassen. Aufpassen auf dem Baugerüst, mit dem Metzgermesser, in der Body. Sonst steigen die SUVA-Prämien bald wieder.
Klaus Ammann. Ins Wallis. Dort spielt sich ein regelrechter Krimi ab. Der bekannte Weinhändler Dominique Giroux soll Wein gepanscht und Steuern hinterzogen haben. Für seine Machenschaften soll er wichtige Personen aus Politik und Verwaltung eingespannt haben. Den großen Knall gab es dann gestern, als die Polizei Giroux und 3 weitere Personen verhaftete. Sie sollen Journalisten, die über die Affäre berichteten, bespitzelt haben. Frage nun an Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder. Wie sehr empört das im Wallis?
Ja, man ist schon sehr peinlich berührt über diese Affäre. Was auffällt, ist, in einem Kanton, in dem eigentlich jeder jeden kennt, kennt plötzlich niemand Dominique Giroux, den großen Weinhändler. Die Walliser selbst reden von einer Omerta, aber man darf da auch nicht übertreiben. Im Kern ist diese Geschichte nicht sizilianisch. Die Steuertricksereien sind eher ungemein schweizerisch.
Hauptfigur der Affäre ist eben dieser Winzer und Weinhändler Dominique Giroux. Auch wenn ihn jetzt, wie Sie sagen, niemand mehr kennen will im Wallis, ist er eine schillernde Persönlichkeit. Er fällt aus großer Höhe.
Ja, das ist die eigentliche Tragödie. Dieser 43-jährige Mann, der hat aus dem Nichts wirklich ein Imperium aufgebaut. Er wurde zu einem der ganz Großen in der Weinhandelsbranche, der mit seinen Weinen bis nach Asien gehandelt hat. Dazu hat er ein kompliziertes Firmengeflecht konstruiert mit Offshore-Ablegern, mit einer Briefkastentochter bei einer bekannten Zuger Anwaltskanzlei. Und inzwischen gibt er zu, dass da nicht alles immer ganz korrekt versteuert wurde. Es läuft auch ein Steuerstrafverfahren gegen ihn in Millionenhöhe. Heute ist es so, dass der Name Giroud ist verbrannt. Die Firma musste umbenannt werden. Er selbst hat sich zurückgezogen aus dem Geschäft. Der Mann fällt wirklich sehr tief.
Der Vorwurf, Giroud habe Wein gepanscht, der steht ja schon länger im Raum. Was sagt er eigentlich selber dazu?
Er sagt, er hat das nur ganz wenig Wein verschnitten. Er hat das nur gemacht, um die Qualität zu verbessern. Und die anderen machten das angeblich alle auch.
Ist das denn so? Ist Weinpanschen im Wallis gang und gäbe?
Ja, da, wenn man das den Winzern sagt, dann bekommen die sehr schnell sehr rote Köpfe. Das ist sehr schlecht fürs Geschäft, diese Aussagen, und die Leute dementieren das wirklich vehement. Allerdings muss man auch sagen, die Regierung lässt jetzt untersuchen, ob die Kontrolle da versagt hat oder was eigentlich los ist.
Nebst Giroud wurde auch ein Mitarbeiter des Nachrichtendienstes verhaftet. Außerdem steht der Kantonschemiker im Verdacht, bei Kontrollen nicht so genau hingeschaut haben. Und ein Walliser Regierungsrat hat möglicherweise von den Steuertricks Girouds gewusst. Der Fall ist inzwischen also eine Staatsaffäre. Müssen da noch einige Personen zittern?
Ehrlich gesagt, ich weiß das auch nicht. Überraschungen sind in dieser Geschichte immer wieder möglich. Sicher ist die Affäre gefährlich für Staatsrat Maurice Dorner. Ihm wird vorgeworfen, er habe früher als Revisor Giroud beim Tricksen möglicherweise geholfen. Das ist für ihn persönlich gefährlich, es ist für seinen Ruf gefährlich, aber auch allgemein für das Vertrauen in die Politik. Und das bisherige beredte Schweigen der Politik, das ist der Nährboden, auf dem diese Affäre seit Wochen jetzt immer weiter wächst.
Danke für diese Informationen. Das war Sascha Buchbinder, Westschweiz-Korrespondent von Radio SRF. Ja, gestern Abend beim Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein Pfiff sorgte für viele Pfiffe.
Und dann gibt's Elfmeter. Die Kroaten bestürmen den Schiedsrichter. Der zückt die gelbe Karte an den Ersten, der kommt. Er hat lange gewartet.
Ein Penalty, der keiner war und Brasilien möglicherweise den Sieg gegen Kroatien schenkte. Es war eine Fehlentscheidung, die für Fußballkenner nicht ganz überraschend kommt. Sportredaktorin Rachel Mürit weiß weshalb.
Nur die weltbesten Schiedsrichter pfeifen die Spiele in Brasilien. Davon dürfte man eigentlich ausgehen. Aber dem ist nicht so. Bei der Nominierung der Unparteiischen spielen auch politische Überlegungen eine Rolle. Die FIFA legt nämlich Wert darauf, dass alle Kontinente an der WM vertreten sind. Und das eben nicht nur bei den Teams, sondern auch bei den Schiedsrichtern. 25 Unparteiische sind dabei. 9 kommen aus Europa, 5 aus Südamerika. Das sind die Besten. Denn dort wird auch der temporeichste und beste Fußball gespielt. Da können Nordamerika, Afrika und Asien nicht mithalten. Da die Schiedsrichter dort nicht regelmäßig hochstehende Partien pfeifen, fehlt ihnen die Routine. Gestern beim Spiel Brasilien gegen Kroatien beispielsweise stand der japanische Schiedsrichter Yuichi Nishimura im entscheidenden Moment am falschen Platz, sah den Zweikampf nicht richtig und pfiff fälschlicherweise einen Penalty. Weshalb pfeift dann kein europäischer oder südamerikanischer Schiedsrichter ein wichtiges Spiel wie die Eröffnungspartie? Schließlich schaut alle Welt zu. Aber die FIFA will keine Vorwürfe der Parteilichkeit aufkommen lassen. Wenn also eine Partie zwischen einer europäischen und einer südamerikanischen Mannschaft stattfindet, wird darauf geachtet, dass der Schiedsrichter aus Afrika, Nordamerika oder Asien kommt. Während des Turniers werden dann jene Schiedsrichter, die keine gute Leistung gezeigt haben, heimgeschickt. Spätestens im Halbfinale sind die Besten unter sich. Und die stammen meist aus Europa oder Südamerika. Den Final zwischen Holland und Spanien vor 4 Jahren in Südafrika leitete beispielsweise der Brite Howard Webb. Ehemalige Spitzenschiedsrichter wie der Schweizer Urs Meier fordern deshalb, dass bereits zu Beginn des Turniers nur die Besten pfeifen dürfen. Fehler würden auch dann passieren. Die Fehlerquote jedoch würde sinken. Im Eishockey sieht die Sache anders aus. Da pfeifen nur die Besten. Und man geht sogar noch weiter. Den Final bei den Olympischen Spielen in Vancouver leitete ein Kanadier. Auch wenn damals Kanada im Final gegen die USA spielte. Vorwürfe der Parteilichkeit gab es damals übrigens nicht. Und die Leistung des routinierten Schiedsrichters war tadellos.
Rachel Mürit. Es ist gleich 1 und gleich hier im 1. und 4. Hexenjagd. Bis ins 18. Jahrhundert wurden in der Schweiz angebliche Hexen hingerichtet. Als letzte Anna Göldi in Glarus, heute vor 232 Jahren. Das ist Thema im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Miriam Knecht.
Im Osten Iraks bringt die dschihadistische Organisation ISIS weitere Gebiete unter ihre Kontrolle. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, nahm ISIS die Ortschaften Jalula und Sadia ein. Auch im Westen Iraks gab es Gefechte zwischen Regierungstruppen und ISIS. Die Behörden haben das Motorrad eines Rasers zu Recht beschlagnahmt, obwohl er keinen Unfall verursacht hatte. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es geht dabei um den Fall eines Mannes, der mit seinem Motorrad 150 km pro Stunde gefahren war, statt der erlaubten 80. Der Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen Stadler Rail konnte im letzten Jahr wieder mehr Aufträge verbuchen. Insgesamt gingen Aufträge in der Höhe von 2,6 Milliarden Franken ein, nach nur 720 Millionen Franken im Vorjahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.